Der heutige Bibeltext steht in Johannes 16, Vers 16 bis 33. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Einige seiner Jünger sagten zueinander: Was meint er damit, wenn er zu uns sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen? Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie überlegten hin und her. Eine kurze Zeit, hat er gesagt. Was heißt das? Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus merkte, dass sie ihn gern gefragt hätten. Er sagte zu ihnen: Überlegt ihr miteinander, was ich meinte, als ich sagte, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen? Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sich Schweres durch, aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein, und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird es euch gegeben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Bisher habe ich mit Hilfe von Bildern zu euch gesprochen, aber es kommt eine Zeit, wo ich nicht mehr in dieser Weise mit euch reden werde. Frei und offen werde ich dann über den Vater zu euch sprechen. Wenn jene Zeit gekommen ist, werdet ihr ihn in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich dann der Vater für euch bitten, dass ich dann den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Ja, vom Vater gesandt bin ich in die Welt gekommen. Und jetzt verlasse ich die Welt wieder und gehe zum Vater zurück. Da sagten seine Jünger: Jetzt redest du frei und offen und nicht mehr in Bildern. Wir wissen jetzt, was du alles weißt. Du kennst unsere Fragen, bevor wir sie dir stellen. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Jetzt glaubt ihr? Sagte Jesus. Seht, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo ihr davonlaufen werdet. Jeder dorthin, wo er herkommt. Und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt.
Ja, wir haben es schon gesagt, wir gehen auf Ostern zu, ne? Noch 3 Wochen bis Ostern. Und meine Aufgabe ist es, euch so ein bisschen darauf vorzubereiten, darauf einzustimmen. Und Ostern ist ja das Auferstehungsfest. Man könnte sagen, es ist das größte Fest im christlichen Glauben. Wer von euch kennt das Kirchenjahr? Weiß jemand von euch, was das Kirchenjahr ist? So ein paar. Ich glaube, ein bisschen kennt jeder das Kirchenjahr, weil wir ja Ferien haben in Deutschland und wir haben Feiertage. Und in diesen Ferienfeiertagen, da ist Weihnachten dabei, das Ostermontag ist ja immer frei, das Pfingsten dabei, Himmelfahrt können vielleicht noch manche. Und dazwischen, die Sachen sind weniger bekannt. Aber die Kirche hat sich so überlegt, wie kann man ein ganzes Jahr gestalten? Was gibt es für wiederkehrende Feste und für Zeiten? Und sie hat sich für dieses Kirchenjahr daran orientiert, am Leben von Jesus. Und die Idee war so ein bisschen, während wir durch so ein Jahr gehen, könnten wir ja eigentlich gemeinsam so ein bisschen das Leben von Jesus nachleben, so die Station mit durchgehen. Und in so einer Station sind wir jetzt, nämlich in der Fastenzeit, die beginnt immer an Aschermittwoch, das war vor ein paar Wochen und geht bis Ostern. Und das ist so die Zeit, wo sich Christen einstimmen auf die letzten Tage von Jesus' Leben, bevor er gestorben ist. Man nennt das seine Leidenszeit oder die Passionszeit. Und die Idee ist, dass man als gläubiger Mensch, aber jeder ist dazu eingeladen, innerlich so ein bisschen mitgeht, darüber nachdenkt, wie war das für Jesus, was bedeutet das für uns und das so ein bisschen mitfühlt. Und manche fasten dann auch in der Zeit, weil sie das so ein bisschen körperlich auch miterleben wollen. Aber der Sinn davon ist nicht, dass man einfach eine Trauerzeit hat, um traurig zu sein, sondern es hat ja ein Ziel, Ostern, die Auferstehung, wo man dann in die Freude der Auferstehung durchbricht, ja? Und man hat diese Zeit, das finde ich sehr schön, zusammengelegt mit dem Frühling, ja, weil wir das ja in der Natur so erleben. Also ich bin letztes Jahr umgezogen Und wir sind im Oktober dahin gezogen und wir haben so Bäume in der Straße und die sind eigentlich die ganzen Monate kahl gewesen. Und ich hatte keine Ahnung, was für Bäume das sind. Und gestern bin ich aufgewacht und habe aus dem Fenster geguckt und der Baum vor unserem Haus hat zum ersten Mal sind die Knospen aufgegangen und es ist ein Magnolienbaum. Und unsere Straße ist voller Magnolien und Gott hat uns jetzt nicht nur die Wohnung geschenkt, sondern auch noch eine Straße mit Magnolien. Meine Frau ist überglücklich. Und ich genieße das jetzt aber auch, so dieses schöne Aufblühen und Erwachen und das neue Leben und die Schönheit, die so kommt. Und nach so einem kahlen, kalten Winter ist das echt was Erfrischendes. Und das soll uns daran erinnern, dass Jesus auch sowas durchgemacht hat. Ja? Er ist durch eine sehr schwere Leidenszeit gegangen und dann mit der Auferstehung ist er durchgebrochen in ein neues Leben. In der Natur kehrt es jedes Jahr wieder, bei Jesus ist das eine einmalige Geschichte, die uns in ein neues Leben, in eine neue Hoffnung katapultiert. Genau, das ist Ostern und wir haben eben einen Bibeltext gehört, der kommt aus dem Evangelium von Johannes. Die Bibel hat ja witzigerweise 4 Biografien von Jesus und Johannes hat eine davon geschrieben. Und in diesem Text war die Rede von Jüngern, das sind Nachfolger und auch Freunde von Jesus. Und ich möchte mit euch, weil hier ganz viel drin steckt, 2 Dinge angucken. Der Text zeigt uns, dass Jesus nachzufolgen eine steile Lernkurve bedeutet. Das ist eine Sache, die wir hier lernen, das werde ich gleich erklären. Jesus nachzufolgen bedeutet, eine steile Lernkurve durchzumachen. Und das zweite ist, Jesus nachzufolgen bedeutet einen großen Gewinn. Also erst die steile Lernkurve. Wenn wir uns mal zurückversetzen, wir gehen in eine Zeitmaschine, schnallen uns an, ja, machen die an. Und wir fahren jetzt mal mit der Zeitmaschine 2000 Jahre zurück. Und zwar in ein anderes Land, in das faszinierende Land Israel. Und da treffen wir auf einen Menschen, der heißt Jesus. Und es ist so ein Typ, der ist nicht reich, der ist nicht irgendwie besonders, ein ganz normaler Mensch. Und der läuft da rum als Wanderprediger durch Israel. Von Ort zu Ort wandert der und predigt. Und er ist auch bekannt als ein Wunderheiler. Das heißt, Menschen hören ihm liebend gerne zu, die scharen sich um ihn und merken, was er sagt, das gibt ihnen Hoffnung. Und viele Menschen haben sogar erlebt, dass sie eine lebensverändernde Kraft erleben, wenn sie Jesus begegnen. Und dieser Jesus, der ist nicht nur alleine rumgewandert, sondern hat eine Gruppe von Nachfolgern um sich geschart, die 3 Jahre mit ihm rumgewandert sind. Das war eine Art Wanderkommune. Ja? Also sie sind als Gemeinschaft sozusagen von Ort zu Ort gezogen. Und diese Leute, total spannend. Die haben Jesus getroffen und haben gesagt, der ist so faszinierend, ich hänge mein bisheriges Leben an den Nagel, ich gebe meinen Job auf, ich lasse mein Zuhause zurück, alles, weil ich möchte Teil von seiner Wanderkommune sein. Ich gehe mit dem durch die Gegend. Und die haben in diesen 3 Jahren die unglaublichsten Sachen erlebt. Sachen, die sich nie hätten träumen können. Selbst als sie noch klein waren und die großen Träume hatten für ihr Leben, haben sie bestimmt nicht geglaubt, dass sie so coole Sachen erleben würden wie mit Jesus. Und sie haben angefangen zu glauben, dass Jesus ein Prophet ist und eine Retterfigur und dass er von Gott gekommen ist. Und das sehen wir auch hier in diesem Text, da hieß es, wir glauben jetzt, dass du von Gott gekommen bist. Und die haben aber nicht nur geglaubt, dass Jesus von Gott gekommen ist, sondern weil sie 3 Jahre mit ihm durch Höhen und Tiefen gegangen sind, sind sie richtig gute Freunde geworden, richtig dicke Freunde mit Jesus und erst zur wichtigsten Person in ihrem Leben geworden. Und jetzt sind sie als Gemeinschaft, Jesus und seine Jünger, seine Freunde, durch Israel durchgewandert, 3 Jahre lang und jetzt gehen sie nach Jerusalem, in die Hauptstadt. Das ist schon mal was Besonderes, vielleicht wie wenn wir nach Berlin gehen, ja? Eine große Stadt, das Zentrum der damaligen Welt, international. Und die Jünger, die hatten dieses Gefühl, wir haben ganz tolle Sachen erlebt, aber irgendwie läuft das hier auf den Höhepunkt zu. Irgendwas Großes kommt noch mit Jesus. Und jetzt, wenn wir jetzt gemeinsam in Jerusalem sind und dahin gehen, da wird das passieren. Das wird jetzt der Höhepunkt unserer 3 Jahre mit Jesus. Da kommt was ganz Großes. Und sie waren richtig gespannt. Was wird Jesus tun? Was wird passieren? Wird sich politisch was verändern? Wird sich sozial was verändern? Werden wir die Römer loswerden? Kommt vielleicht irgendwas, was wir überhaupt uns gar nicht vorstellen können? Und dann sind sie alle da in Jerusalem, gespannt auf das, was kommt. Und Jesus hält eine Abschiedsrede. Und den Text, den wir vorhin gehört haben, das ist ein Teil aus seiner Abschiedsrede. Und nach dieser Abschiedsrede wird es ganz, ganz schnell gehen. Jesus spricht ein Gebet, er wird gefangen genommen, er wird verurteilt, er wird hingerichtet, er stirbt am Kreuz. Und die Jünger haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Und Jesus weiß das schon und er möchte sie jetzt vorbereiten, weil es sind ja seine Freunde. Und er möchte sie jetzt vorbereiten auf seinen Tod, das feiern Christen an Karfreitag, und auf seine Auferstehung an Ostern. Und er macht das mit dieser Rede, und ihr habt das vielleicht noch im Ohr, weil sich das so oft wiederholt hat. Ja, eine kurze Zeit und dann werdet ihr mich nicht sehen, und dann nochmal eine kurze Zeit und dann werdet ihr mich wieder sehen. Und die Jünger sind völlig verwirrt, die so, worüber redet der? Was meint der? Keine Ahnung, was das soll. Kennt ihr das, wenn man in einer Situation ist, wo man nicht versteht, was Leute meinen? Und wo man einfach nicht mitkommt? Ich war letzte Woche in so einer Situation, ich spiele in einer Band und ich bin einfach Klavierspieler, aber in der Band muss ich Synthesizer spielen, also so elektronische Sounds und sowas. Und das kann ich nicht. Und dann hatte ich einen, der das richtig gut kann bei mir zu Hause, und der hat mir das dann gezeigt. Ich habe so ein Keyboard mit 30.000 Reglern, ja, die man alle drehen kann. Ich weiß nicht, was die machen. Und er hat dann angefangen, guck, dann machst du das, zack, 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 dreht hier und jetzt endest hier so. Und dann sagt er so, und jetzt mach mal du. Und ich so, ja, ich habe nichts verstanden, mach du nochmal. Es ist ein bisschen unangenehm, wenn man keine Ahnung hat, wenn man einfach nichts versteht. Und er hat es versucht, mir zu erklären. Ich habe gemerkt, ich habe so eine Ahnung, was er meint, aber ganz ehrlich, Bahnhof. Und wenn wir die Geschichte lesen von den Jüngern mit Jesus, dann war das ganz oft so für die. Die haben immer wieder einfach nicht verstanden, was Jesus sagt oder was er eigentlich will oder was er meint. Und ich finde das so toll, wenn wir uns überlegen, von wem haben wir denn diese Berichte, dass das so war? Ja, die gehen am Ende auf die Jünger selbst zurück. Das heißt, wenn die Jünger erzählt haben im Rückblick, wie das damals mit Jesus war, da haben sie nicht im Nachhinein das weggelassen, was peinlich war, oder das irgendwie schön gemacht, sodass sie ein bisschen besser dastehen, sondern die waren total ehrlich. Die haben gesagt, wir haben es überhaupt nicht verstanden. Wir waren verwirrt, wir haben es missverstanden, wir waren dumm. So, die haben das ganz ehrlich erzählt. Und ich finde das so erfrischend, weil das zeigt ein Stück weit, wie Kirche sein soll. Kirche soll ein Ort sein, wo es okay ist, wenn du was nicht weißt. Und wo es okay ist, wenn du mal was nicht verstehst. Es ist auch okay, wenn du nicht verstehst, was ich sage. Ich hoffe, du verstehst was. Aber es ist ein Ort, wir dürfen Lernende sein. Wir dürfen eine Lernkurve mitmachen, wir dürfen Fragen stellen und wir dürfen dazulernen. Und hier ist es ja sogar so, in diesem Text in Vers 19, da trauen sich die Jünger noch nicht mal, Jesus eine Frage zu stellen. Also die checken nicht, was er sagt, aber sie trauen sich nicht, ihn zu fragen. Und Jesus könnte ja sagen, naja, Pech gehabt, wer nicht fragt, bleibt dumm. Da müsst ihr selber mit klarkommen. Aber Jesus ist halt anders. Also Jesus weiß, dass sie es nicht verstehen, und obwohl sie nicht fragen, sagt er, ich helfe ihnen trotzdem und fängt jetzt an, so ein bisschen was zu erklären. Das heißt, Jesus ist wirklich ein ganz toller Lehrer. Das ist so der Lehrer, den man sich wünscht. Ja? Wenn man es nicht versteht, der geht auf einen ein, der erklärt es nochmal. Das ist so jemand, wie man ihn gerne hätte. Und erklärt jetzt ziemlich lange, was kommt und dass sie traurig sein werden und sich freuen werden und so weiter. Und in Vers 29, da sagen die Jünger, jetzt verstehen wir das. Und ich komme darauf gleich nochmal zurück, dass sie sich selbst überschätzen. Aber Jesus, er ist jemand, also er weiß, die checken es nicht, und er sagt, okay, es dauert nicht mehr lang, dann werdet ihr das verstehen. Also er ist jemand, der nicht sagt, das haben wir ja manchmal bei Eltern oder bei Lehrern, ne? Man versteht was nicht in der Schule, und dann gibt es manchmal so diesen Spruch, oder manchmal denkt man das einfach nur, ich kann das halt nicht, ich bin so schlecht, ich werde das nie verstehen. Aber Jesus sagt, ihr werdet es verstehen. Keine Sorge, es ist nicht schlimm, dass ihr es nicht versteht, es braucht einfach noch ein bisschen was. Und manchmal müssen erst Sachen passieren, bevor man was versteht. Zum Beispiel, ja, ist es ganz schwer, Sexualität zu verstehen, bevor man durch die Pubertät gegangen ist. Ja? Also wie willst du verliebt sein verstehen, wenn alle Mädchen doof sind? Ja? Das ist was, erst wenn man irgendwie die Hormone hat, dieses Erlebnis hat, wenn man sich interessiert für das andere Geschlecht, wenn man durch die Pubertät gegangen ist, dann erst versteht man, was verliebt sein und das Ganze ist. Oder nehmen wir ein ganz anderes Beispiel, den Mauerfall. Wer hat vor dem 9. November 1989 verstanden, wie die Vereinigung passieren wird und wie von einem Tag auf den anderen eine Grenze verschwindet? Ich glaube, das hat kaum jemand so vorhergesehen. Und wie kann man eigentlich verstehen, was Freiheit ist, wenn man sein Leben lang mit einer Grenze aufwächst, über die man nicht rübergehen kann? Echtes Verstehen ist erst dann eingetreten, als die Mauer gefallen ist und Leute über die Grenze gegangen sind und gemerkt haben, so fühlt sich das also an. Und das ist ja wirklich echt und das ist ja wirklich, das geht ja jetzt wirklich. Und so ist es mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus und dem Kommen des Heiligen Geistes, der dann in das Herz der Jünger kommt. Manche Sachen konnten sie erst verstehen, nachdem Sachen passiert sind. Ja, so wie der Mauerfall passiert ist, danach konnte man viel besser verstehen, oder wenn man die Pubertät erlebt hat, dann kann man viel besser verstehen, was heißt, verliebt zu sein. Und so war es für die Jünger. Sie konnten das nicht verstehen, bis gewisse Sachen passieren. Bis Jesus am Kreuz für unsere Sünde stirbt, die uns von Gott trennt und diese Sünde wegnimmt, können wir nicht verstehen, was es heißt, diese Grenze zu Gott frei zu überschreiten, wo wir einfach über diese Barriere hinübersteigen können, zu Gott gehen können. Bis Jesus durch seine Auferstehung den Tod besiegt, können wir nicht wirklich verstehen, was uns als Nachfolger von Jesus nach dem Tod erwartet, nämlich dass wir mit ihm auferstehen werden. Bis der Heilige Geist nicht in unserem Herz das Licht anknipst, können wir nicht das Geschenk verstehen, was es bedeutet, Freude an Gott zu haben. Diese Erfahrungen, die werden erst möglich, wenn die Ereignisse passiert sind. Und Jesus gibt hier ein ganz konkretes Beispiel. In Vers 24, dann sagt er zu seinen Jüngern, bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Das ist so ein Satz, über den ich gestolpert bin, wo ich dachte, hey, das stimmt doch gar nicht. Ich habe ja die Bibel vorher gelesen und ich weiß ganz genau, dass die Jünger Jesus um Sachen gefragt haben und gebeten haben. Wieso sagt er, bisher habt ihr nichts in meinem Namen gebeten? Naja, was Jesus meint ist, ohne meinen Tod, ohne meine Auferstehung, ohne dass ihr den Heiligen Geist bekommt, seid ihr noch nicht Kinder Gottes geworden. Und das heißt, ihr habt vorher zwar gebetet, aber ihr habt nicht als Kinder Gottes gebetet, mit einer Beziehung zu eurem Papa. Und wenn mein Tod und meine Auferstehung und der Heilige Geist gekommen sind, wenn all das passiert ist, dann werdet ihr eine neue Dimension, eine neue Erfahrung des Betens machen. Die Bibel nennt das im Namen von Jesus beten. Ihr werdet jetzt plötzlich als Kind Gottes ganz vertrauensvoll, ganz frei, ganz offen zu Jesus beten können. Das heißt, auf der anderen Seite von Ostern, nach Ostern, erwartet die Jünger ganz viele neue Sachen. Sie werden mehr verstehen, sie werden mehr erfahren, aber sie sind noch nicht da. Und Jesus sagt, wartet noch kurz, es fehlt euch noch das entscheidende Puzzlestück. Und dann kommt das Bild zusammen. Und die Jünger sind so, okay, Jesus hat uns jetzt ganz viel erklärt, jetzt haben wir es verstanden, jetzt haben wir es gecheckt. In Vers 29 merkt man das. Jetzt glauben wir, dass du von Gott gekommen bist und wir verstehen alles, was du sagst. Es ist uns jetzt alles klar. Und jetzt würde man denken, dass sich Jesus freut, aber Jesus applaudiert nicht und sagt, toll, dass ihr jetzt glaubt, sondern er stellt eine kritische Frage in Vers 31 und sagt, jetzt glaubt ihr? Warum macht er das? Weil Jesus weiß, dass sie es nicht wirklich verstanden haben. Sie denken, sie haben alles verstanden, aber sie haben es nicht wirklich verstanden. Ihr Glaube ist nicht tief verankert, sondern ihr Glaube ist oberflächlich. Und der wird der Krise, die ihnen jetzt bevorsteht, nicht standhalten. Sie überschätzen sich komplett selbst. Und Jesus weiß das und deswegen gibt er hier so einen Realitätscheck und sagt ihnen, stopp. Ihr werdet mich alle verlassen. Ihr werdet mich alleine lassen. Und er macht das, weil er diese harte Landung, die ihnen bevorsteht, ein bisschen abmildern will. Ja? Also es wird ihnen wehtun, wenn Jesus nicht mehr da ist und stirbt und ihre Welt zusammenbricht, aber sie werden sich daran erinnern, stimmt, Jesus hat uns das ja gesagt. Und Jesus stellt sie aber hier kurz vor den Spiegel. Er zeigt ihnen, dass so wie sie sich selber einschätzen, dass das nicht richtig ist, um diese Landung etwas abzumildern. Und das ist was sehr typisch ist, wenn man Jesus nachfolgt. Ich habe ja schon gesagt, Jesus nachzufolgen bedeutet, auf einer Lernkurve zu sein. Es gibt ganz viel, was man lernt. Und manchmal ist diese Lernkurve auch steil und schmerzhaft. Weil Jesus nicht zulässt, dass wir zu hoch von uns selbst denken. Jesus ist jemand, wenn du dem nachfolgst, dann wird er die ganze Zeit daran arbeiten, dass du dich nicht selbst überschätzt. Er wird dir immer wieder zeigen, dass du Sachen nicht verstehst und dass du manchmal auch falsch liegst. Bei mir ist es in den letzten Monaten, ich bring mal zwei Beispiele, ich könnte viele Beispiele bringen. Ich habe immer gedacht, ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Und das haben ja Leute auch früher gesagt, Toni, du bist so geduldig und so, ja. Und ich habe jetzt vor 2 Jahren geheiratet und das heißt, ich muss jetzt in der Wohnung öfter mal praktische Sachen machen, Sachen an die Wand machen. Wir haben jetzt zwischen den Jahren in der Küche so eine Holzvertäfelung gebaut und ich bin überhaupt nicht praktisch begabt. Ich habe zwei linke Hände, so, ich mag gerne Bücher, aber irgendwas praktisch machen ist nicht mein Ding. So, und dann fahren wir zum Baumarkt, kaufen das Material, ich überlege mir, wie wir das alles machen und so. Und dann fängt es an und dann bohre ich ein Loch in die Wand und dann kommt der Dübel wieder raus, es bröselt alles, es hält nichts. So. Und bei der kleinsten Sache, die nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, merke ich, ich werde richtig gefrustet. Meine Laune geht so richtig in den Keller. Und dann plane ich immer viel zu kurz, weil ich denke, das muss schnell gehen und das muss direkt gehen. Dann dauert es immer fünfmal so lange, wie ich geplant habe. Und ich bin völlig ungeduldig und richtig mies gelaunt und die Stimmung ist zu Hause schlecht. Und ich musste mir eingestehen zwischen den Jahren, ja, so geduldig bin ich gar nicht. Ich bin richtig ungeduldig. Ich will das schnell weghaben und ich kann es nicht aushalten, wenn was schief geht. Ich muss mir jetzt neu überlegen, wie ich es mache und ich muss es nochmal probieren und muss vielleicht jemand um Hilfe bitten. Das will ich alles gar nicht haben. Ja, und das ist eine Art und Weise, wie Jesus mein Selbstbild korrigiert und sagt, hey Toni, du schätzt dich selber nicht ganz richtig ein. Oder ein anderes Beispiel, ich habe, glaube ich, schon von mir gedacht, dass ich so ein Mensch bin, der ist offen für alle. Ja, ich will jedem Menschen eine Chance geben, ich will mich auf jeden Menschen einlassen. Und manche Leute sagen auch, dass ich das gut kann. Und wir hatten jetzt im letzten Jahr zwei Gottesdienste und da war ich beschäftigt und auch ein bisschen gestresst. Und dann kam eine Frau auf mich zu, die wollte mit mir reden. Und ich war zwar höflich und habe kurz Smalltalk gemacht. Ich habe das relativ schnell abgeblockt, kein größeres Gespräch zugelassen und bin weitergezogen. Das ist zweimal passiert. Und im Nachhinein dachte ich so, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte gar keine Lust, mit der Frau zu reden. Ich habe die eigentlich innerlich schon so ein bisschen abgestempelt. Und ich habe das nicht zugelassen, dass wir ein bisschen länger reden und offener reden und ich vielleicht mehr teile und mehr zuhöre, sondern ich war höflich und so, aber ich habe das eigentlich so schnell abgeblockt, damit ich irgendwie mit anderen reden kann oder was anderes machen kann. Das ist auch was mir Jesus gezeigt hat. Ich habe mich da ganz falsch eingeschätzt. Ja? Das ist unangenehm, wenn Jesus das macht. Er macht das hier bei den Jüngern, aber es ist heilsam. Ja? Es ist gut, dass Jesus das macht, weil dadurch können wir uns tiefer kennenlernen, können ehrlicher sein und Jesus verändert uns auch. Und jetzt könnte man ja fragen, also wenn das so unangenehm ist, Jesus nachzufolgen und man lernt so negative Sachen über sich und sich neu einschätzt, warum will man dann Jesus eigentlich nachfolgen? Und wenn Jesus den Jüngern sagt, ihr werdet mich ein paar Tage alle verlassen, warum sagen sie jetzt, ne, dann gehen wir jetzt schon. Also das müssen wir uns nicht geben. Naja, das ist nicht das Einzige, was passiert, wenn man Jesus nachfolgt, sondern Jesus nachzufolgen ist ein ganz großer Gewinn. Und es gibt drei Sachen in diesem Text, die ich mit euch teilen will, warum es sich absolut lohnt, Jesus nachzufolgen. Und das Erste ist, Jesus gibt dir eine Freude, die dir niemand nehmen kann. Also Jesus gibt den Jüngern diesen Realitätscheck, er sagt, ihr werdet traurig sein, wenn ich weg bin, das wird schmerzhaft sein, der Abschied, aber die Trauer wird nur vorübergehend sein, sie wird sich in Freude verwandeln, das ist in Vers 21, eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Und Jesus bringt das Bild von einer Geburt. Ich habe keine Kinder, aber mein bester Freund hat 4 und er hat mir erzählt, das war für ihn sehr beeindruckend, als seine Frau eins der Kinder bekommen hat, wie das erste Mal, als sie das Baby in den Arm genommen hat, in den Händen hielt, da hat sie gestrahlt, ihr Gesicht hat sich komplett verändert. Ja? Und das ist schon krass, wenn man überlegt, wie schmerzhaft das ist, was eine Geburt alles bedeutet, körperlich und so weiter. Was man das fängt ja schon in der Schwangerschaft an. Ja? Und wie sich das von in einem Moment emotional so drehen kann, das ist der Wahnsinn. Und Jesus sagt, das mache ich mit euch. Ich möchte, wenn ihr Traurigkeit habt, ich möchte das verwandeln in eine Freude. Jetzt ist es ja so, die meisten Menschen im Leben sind auf der Suche nach Freude oder Glück. Ne? Und ich glaube, so eine Erfahrung im Leben ist, je intensiver man nach Glück sucht, desto schwieriger ist es zu finden. Es ist wie so ein glitschiger Fisch. Je fester ich drücke, desto schneller flutscht er weg. Ja, wir erhoffen uns zum Beispiel Glück von einer Partnerschaft. Und dann geht die Partnerschaft in die Brüche oder man merkt, es wird richtig schwierig und anstrengend, irgendwie gemeinsam einen Weg zu finden. Oder man erhofft sich Glück von Kindern und dann merkt man plötzlich, wie anstrengend es ist und dass die einen völlig überfordern und dass sie einem vielleicht unglaublich viele Sorgen bereiten. Oder man erhofft sich Glück von seiner Arbeit und Karriere und dann merkt man, ich werde unfair behandelt von meinem Chef und es ist total stressig und vielleicht läuft die Karriere doch nicht so, wie ich dachte. Oder wir erhoffen uns das Glück von der Politik, die neue Partei, der neue Präsident, was auch immer und merken dann, ach, die lassen uns komplett im Stich und lügen einfach nur. Oder wir erhoffen uns Glück von unserem Sportverein Und dann spielen die schlecht und steigen am Ende sogar ab. Oder wir hoffen uns einfach Glück davon, dass wir gesund sind und dann stolpern wir oder wir werden krank und die Gesundheit ist weg. Und wir merken, all diese Sachen, von denen wir uns dieses Glück erhoffen, die sind so kurzlebig, die bleiben nicht lange so und die gehen dann wieder weg. Und Jesus verspricht hier was Unfassbares in Vers 22. Ich lese es nochmal. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Gibt es sowas überhaupt, eine Freude, die einem nicht mehr genommen werden kann? Eine Freude, die nicht an das Auf und Ab vom Leben gekoppelt ist? Eine Freude, die nicht vergänglich ist wie alles, was wir in der Welt erleben? Möchtest du so eine Freude? Jesus verspricht es hier seinen Nachfolgern. Ich wünschte, dass jeder Mensch das weiß, dass Jesus das verspricht. Und er sagt, wenn ich wieder zu euch komme, wenn ihr mich wieder seht, dann wird diese Freude eintreten. Ich liebe es, wenn ich am Bahnhof bin oder am Flughafen, in die Gesichter von Menschen zu gucken, die warten und dann kommt der Freund oder die Familie von der Bahn und dann fallen sie sich umarmen sich. Und ich liebe es, in die Gesichter zu gucken, weil da so viel Freude ist, endlich wieder jemanden wiederzusehen. Ich glaube, jemanden wiederzusehen, den man lieb hat, ist eine der größten Freuden des Lebens. Ja, man könnte es fast schon eine Definition von Freude, zusammen zu sein mit jemandem, den du liebst. Das ist wunderschön. Und Jesus sagt, wenn ich zu euch komme, dann wird eure Freude da sein. Das heißt, es ist genau das. Jesus sagt, eure Freude ist die Freude an mir, dass ihr mich liebt und dass ihr mich wieder seht. Das heißt, diese Freude kannst du nur haben, wenn du Jesus liebst. Und es gilt, je mehr du Jesus liebst, desto mehr Freude kann er dir schenken. Je mehr du Jesus liebst, desto mehr Freude kann er dir schenken. Wenn Jesus selbst die Quelle deiner Freude ist, die Beziehung zu ihm, dann ist es egal, was in deinem Leben passiert, du kannst immer dich darüber freuen, du kannst immer darauf zurückgreifen. Und das ist das, was Jesus schenken will, eine Freude, die niemand nehmen kann. Das ist wirklich erfahrbar. Das Zweite, was Jesus hier verspricht, was ein großer Gewinn ist, davon ihm nachzufolgen, ist ein Vater, der von Herzen liebt. Eins der Lieblingsthemen, über die Jesus geredet hat in seinem Leben, war über seinen Vater. Ja, und er sagt den Jüngern hier, das war Vers 25, ich werde über meinen Vater zu euch reden. Ja? Er kündigt so das Thema an. Und er hat nicht seinen irdischen Ziehvater Josef gemeint, sondern Jesus meinte Gott den Vater. Weil er sagt, ich bin von Gott, meinem Vater, gekommen und ich gehe wieder zu ihm zurück. Jesus hat gesagt, Gott ist mein wahrer, eigentlicher, himmlischer Vater. Und man könnte die ganze Mission von Jesus, warum er in die Welt gekommen ist und was er alles gemacht hat, auf einen Punkt bringen. Jesus wollte seinen Vater zu unserem Vater machen. Das war die Absicht von Jesus. Er wollte seinen Vater zu unserem Vater machen. Und ich finde, wenn man die Biografien, die Evangelien von Jesus liest, dann spürt man ihm so ab, wie sehr er den Vater geliebt hat, seinen Vater, und wie sehr er sich auch geliebt gefühlt hat von seinem Vater. Und das hat ihm Kraft gegeben für die schweren Zeiten. Hier hat er das auch gesagt, in Vers 32 sagt er, ihr Jünger, ihr werdet mich alle verlassen. Und was sagt er dann? Aber ich bin nicht allein, mein Vater ist noch mit mir. Und da merkt ihr, dass es jetzt nicht einfach nur so ein schöner Gedanke ist, sondern Jesus hat Kraft daraus gezerrt für seine größte Lebenskrise, zu wissen, dass er einen Vater hat, der ihn liebt. Das hat ihn da durchgetragen. Und Jesus ist es ganz, ganz wichtig, seinen Nachfolgern zu vermitteln, wie sein Vater zu ihnen steht. Warum ist ihm das wichtig? Nun, ich glaube, wir haben alle falsche Bilder von Gott, dem Vater, in uns. Wer von euch hat schon mal von Ludwig Feuerbach gehört? Hier so ein paar. Ludwig Feuerbach war ein sehr berühmter Religionskritiker. Und der hat das, was die Bibel sagt, auf den Kopf gedreht. Die Bibel sagt, wir Menschen sind im Ebenbild von Gott geschaffen. Gott hat uns so gemacht, wie er sich uns vorgestellt hat. Und Feuerbach hat gesagt, ich drehe das auf den Kopf. Nicht Gott hat uns gemacht, wie er sich uns vorstellt, sondern wir machen uns Gott so, wie wir uns ihn vorstellen. Und Feuerbach hat gesagt, wir Menschen, wir haben ja diese Wünsche und die lassen sich im Leben nicht erfüllen und jetzt projizieren wir die alle auf Gott und machen uns sozusagen da unseren Wunscherfüller. Und das ist dann Gott. Und so entsteht der Glaube an Gott. Ich glaube, dass Feuerbach das nicht weit genug gedacht hat, weil er hat nur gedacht, dass wir unsere positiven Wünsche auf Gott projizieren. das ist auch oft der Fall, dass Gott so ein Wunschdenker ist für viele Menschen. Aber ich glaube, man muss das konsequent zu Ende denken, wenn man das schon überhaupt so macht und sagen, naja, aber wenn wir unsere positiven Wünsche auf Gott projizieren, vielleicht projizieren wir auch unsere negativen Vorstellungen auf Gott. Zum Beispiel, wenn ich einen Papa habe, der mich im Stich gelassen hat oder der irgendwie keine emotionale Bindung zu mir aufgebaut hat oder irgendeine negative Erfahrung mit meinem Papa gemacht habe und jetzt sagt mir die Bibel, Gott ist mein Papa, dann denke ich, boah, mit Gott als Papa will ich nicht haben. Ich hatte schon einen, das war schlimm genug. Ja, und wenn ich so denke, dann projiziere ich meine Erfahrung von meinem Papa, meine negative Vorstellung von einem Vater auf Gott. Und es gibt einen Psychologen in den USA, der hat die Vaterbeziehung von berühmten Atheisten untersucht, von so Leuten wie Sartre und Nietzsche, und hat festgestellt, dass ihre schlechte Beziehung zu ihrem Vater eigentlich eine Quelle für ihren Atheismus war. Das ist interessant. Das ist jetzt nicht bei jedem so, aber das kann ein Grund sein, warum man nicht an Gott glaubt, dass man sozusagen negative Vorstellungen hat, negative Erfahrungen gemacht hat und dann projiziert man das auf Gott. Aber selbst wenn man nicht Atheist ist und gläubig ist, ist es auch immer noch ein Thema. Manchen fällt es sehr schwer, Gott als Vater sich vorzustellen und Gott als Vater zu lieben, weil sie von ihren eigenen Vätern verletzt worden sind. Und deshalb ist es Jesus ein ganz großes Anliegen, hier auch in diesem Text, dass er sagt, ich möchte euer Bild von einem Papa korrigieren. Mein Papa, der ist ein liebevoller Papa. Mein Vater hat euch lieb, sagt er hier. Es ist nicht so, dass Gott streng ist und hart ist und weit weg ist und ich, Jesus, bin der Liebevolle und ich schaffe es durch meinen guten Draht zum Vater, ihn gerade so umzustimmen, dass er euch toleriert. Nein, der Vater selbst hat euch lieb, sagt Jesus. Es ist nicht so, der Vater ist der Strenge und ich bin der Liebe, sondern der Vater liebt euch genauso, wie ich euch liebe. Und die Liebe von Gott, dem Vater, zu uns, die ist schon da, bevor Jesus überhaupt in die Welt kommt. Schon vor Grundlegung der Welt hat Gott, der Vater, uns geliebt und es ist der Grund, warum er Jesus geschickt hat. Jesus erschafft nicht die Liebe des Vaters, sondern er offenbart die Liebe des Vaters zu uns. Und Jesus möchte, dass wir das erkennen, dass Gott, der Vater, uns zutiefst liebt und er möchte seine Erfahrung des Geliebtseins mit uns teilen. Und das führt dann dazu, dass die Verletzungen, die wir in uns tragen, von unseren Papas, weil kein Papa ist perfekt, und die Enttäuschung, die wir in uns tragen, dass die nach und nach heilen können, dadurch, dass wir erleben, dass Gott dieser perfekte Vater ist. Und das, also Gott, Jesus schenkt uns eine Freude, die niemand nehmen kann, einen Vater, der von Herzen liebt und als letztes einen Frieden, der alle Angst überwindet. Jesus ist ein Realist, das sehen wir in diesem Text ganz oft. Ja, er sagt, in der Welt, das ist der letzte Vers, ich lese ihn einfach nochmal, der ist sehr berühmt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Also Jesus sagt nicht nur, in der Welt habt ihr Probleme, ihr werdet bedrängt, sondern er sagt, ihr werdet hart bedrängt. Ja? Und ich gehe jetzt auf die 40 zu und ich bin bisher in meinem Leben sehr von Leid verschont geblieben. Aber ich habe beobachtet bei Freunden, bei Bekannten, bei uns in der Kirche und auch einfach, ja, man muss nur Nachrichten lesen, in die Welt gucken, offene Augen haben. Das Leben ist echt hart. Es ist wirklich hart. Es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis man irgendeinen tiefen Schmerz, einen tiefen Verlust erlebt. Und ich merke, was das mit mir macht, ist, ich bewundere immer weniger die Leute, die schlau und erfolgreich und reich sind und deren Leben so perfekt aussieht. Ich bewundere immer mehr die Menschen, die ganz schwere Sachen durchmachen und trotzdem die Hoffnung bewahren. Und trotzdem festhalten an Dingen und trotzdem nicht aufgeben und nicht verzweifeln. Ja, und die irgendwie Frieden finden mitten im Schmerz und Kraft finden, weiterzumachen, obwohl es schwer ist. Ich habe immer mehr Bewunderung für solche Menschen. Und Jesus sagt uns, wir können solche Menschen werden. Er sagt, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, ihr werdet harte Sachen durchmachen, wie die Jünger, die werden weinen, die werden verzweifelt sein, wenn Jesus gestorben ist. Es wird so wehtun. Und dann sagt er aber, in mir könnt ihr Frieden haben. Habt keine Angst. Ich habe die Welt überwunden. Und das ist so schön, dieser Zuspruch von Jesus. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Alles, was sich gegen euch stellt, alles, was in eurem Leben passieren wird, ich kann euch helfen, das zu überwinden. Ich kann euch stark machen, das durchzustehen. Ich bin in euch, ich bin mit euch. Und ich gebe euch etwas, was es ohne mich nicht gibt, nämlich einen Frieden. Das ist nichts, was man erklären kann, das ist etwas, was man nur eigentlich erleben kann. Ich habe das mal erlebt, Es war jetzt eine sehr, sehr kleine Krise, aber ich hatte mein erstes Studium, hatte ich ja schon angedeutet, nicht geschafft und abgebrochen. Und ich hatte mich schon für eine neue Uni beworben. Und als ich mich da anmelden wollte, haben die gesagt, deine Bewerbung ist ungültig. Und ich hatte mich gerade von der alten Uni abgemeldet und in die neue bin ich nicht reingekommen. Und dann stand ich da und wusste, okay, das nächste halbe Jahr von meinem Leben ist jetzt irgendwie leer. Ich komme nicht mehr in die alte Uni rein, ich komme nicht in die neue rein, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Und als ich das erzählt habe, meine Freunde dachten, oh Gott, was machst du jetzt? Und meine Familie war ein bisschen aufgeregt und so, oh nein. Und ich hatte in der Situation total den Frieden. Ich kann euch nicht erklären, warum, aber ich wusste einfach, Gott hat irgendwas vor in meinem Leben. Das ist dieser Frieden, von dem Jesus spricht, den er schenken will. Das haben so viele Menschen erlebt in den krassesten Situationen. Ich möchte euch ein letztes Beispiel erzählen von einem, der hat einen sehr komischen Namen, Horatio Spafford. Horatio Spafford, englischer Name. Und das war ein reicher, vermögender Immobilienmanager in den USA. Und er hat fast sein ganzes Vermögen durch ein Feuer verloren. Ist alles abgebrannt. Und er hatte eine Familie, eine Frau und 4 Töchter. Und er dachte, es wäre eine gute Idee, wenn die mal Urlaub kriegen. Und hat die dann, die waren in den USA, hat gesagt, okay, fahrt mal mit dem Schiff nach England in den Urlaub und ich komme hinterher. Und es gab ein großes Schiffsunglück und dieses Schiff ist kollidiert, ist untergegangen und seine 4 Töchter sind ertrunken. Nur seine Frau hat überlebt. Und er ist dann nachgereist und als er dann mit dem Schiff über den Ozean fuhr, hat der Kapitän angehalten an der Unglücksstelle und hat gesagt, hier ist es passiert. Und in dem Moment hat er ein Lied geschrieben. Das ist ein sehr berühmtes Kirchenlied und das heißt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Und er hat das erlebt in diesem Moment, er hat alles verloren, er hat sein Vermögen verloren, er hat seine Kinder verloren und er ist an diesem Ort und natürlich traurig und betroffen, erschüttert, aber er hat erlebt, er hat einen Frieden gehabt in seiner Seele, den er nicht erklären konnte und hat darüber eins der berühmtesten Kirchenlieder geschrieben. Jesus möchte uns einen Frieden geben, der uns durch das Leben trägt, durch die Stürme des Lebens, der unerklärlich ist. In mir habt ihr Frieden. Habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat etwas zu bieten, das hat niemand sonst zu bieten. Das kannst du nirgendwo anders finden. Das ist eine Freude, die dir niemand nehmen kann. Ein Vater, der dich von Herzen liebt und ein Frieden, der die Welt überwindet. Und ich möchte schließen mit einem Liedtext, der das auch nochmal zum Ausdruck bringt, den ich sehr gerne singe. Ein sehr einfaches Lied, vielleicht kennen es manche von euch, und es geht so, meine Hoffnung, meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht.